habe kurzfristig Kuhmilch poliert. Die Gründe dafür liegen schlicht im Anfang der Tatsache, dass es objektive Kumulation von Verpflichtungen und Aufgaben gibt, die diese Anhäufung am Ende zu einer Kollision werden lassen, sodass man sich entscheiden muss, welche der Pflichten man für die vordringlichere hält gegenüber den anderen, ohne dass man dabei sich das gute Gewissen einer Entschuldigung schaffen könnte. Ich kann mich also auch nicht entschuldigen bei Ihnen, sondern ich kann Ihnen nur bekennen, dass ich mich in diese Situation habe hineinmanövrieren lassen und jetzt die Geschichte ausbaden muss, so dass ich dieses ursprüngliche Programm ändere und statt der Einführung in die das Werden der kirchlichen Dogmatik Karl Barths noch einmal eine Art von Überblicksvorlesung über die protestantische Theologie von den Zeiten der Aufklärung bis zu Deutsch anbiete. Alle, die ich enttäuscht habe und die jetzt noch hier sind, diese Enttäuschung also eben auch ad hoc erleben, denen steht es selbstverständlich frei, sich aus diesem Unternehmen zurückzuziehen. Das gehört zur Lernstudienfreiheit, die unter allen Umständen gewahrt werden sollte. Mir persönlich, muss ich gestehen, ist es leider nicht möglich, das angekündigte Programm durchzuführen, wenn ich die anderen Verpflichtungen einigermaßen soll wahrnehmen können. Zum Zweiten, das betrifft jetzt schon den Charakter der angekündigten Vorlesung, Theologie von Lessing bis Drölsch. Diese Vorlesung wird für Sie den Charakter des Zwiespältigen, vielleicht sogar des Zwieverdächtigen an sich haben, denn auf der einen Seite ist mir in der Tat um einen gewissen Überblick zu tun. Auf der anderen Seite wird bei diesem Überblick kaum die Möglichkeit sich als unbedingt realisierbar darstellen, kritische Urteile über den Verlauf dieser Geschichte protestantischer Theologie von Lessing bis Drölsch zu fällen. Diese Geschichte ist nach wie vor, und darauf würde ich einen gewissen Akzent legen wollen, ist im echtesten Sinne eine offene Frage und voreilige Antworten und Lösungen sind für alle diejenigen verboten, würde ich sagen, die nicht von sich aus die Fähigkeit haben, ein eigenes theologisches Konzept, von dem her ein eindeutiges Urteil zu entwickeln wäre, aufzustellen in der Lage sind. Die Zeiten für theologische Systeme, glaube ich, sind kurz geworden und sie sind im Vergehen begriffen, statt dass sie sich ausdehnen. Wir werden vermutlich auf einige Zeit hin mit theologischen Aphorismen eher zu leben haben als mit System, ohne dass man diese theologischen Aphorismen zum System der Theologie erheben könnte. Sie bleiben Fragmente und deshalb wird auch dieses Kolleg, so sehe ich mich um Überblickscharakter bemühe, fragmentarisch bleiben, vor allem was die Antworten anlangt. Aber ich hoffe, dass es gelingt, die Fragen wenigstens so deutlich wie möglich zu stellen. Und ich bin der Auffassung, dass eines der wesentlichsten Geschäfte akademischer Theologie in der Tat darin besteht, theologische Probleme so exakt und eindeutig wie nur irgend möglich zu formulieren, damit die Chance geboten ist, hier an diesen eindeutigen Problemen weiterzuarbeiten. Bei der Periodisierung des Themas dieser Vorlesung werden der Terminus ad quem und der Terminus ad quo eine besondere Bedeutung haben. Die Theologie von Lessing bis Drölsch ist damit ist diejenige protestantische Theologie gemeint, die mit dem Ausklang der altprotestantischen Orthodoxie in Deutschland akut geworden ist. Also diejenige Theologie, grob geredet, die nach dem Erscheinen des großen, zusammenfassenden Werkes von David Polaz das Theologicum Systematicum, das zu Beginn des 18. Jahrhunderts erschienen ist. Dieses Werk dürfte durchaus als Compendium, Polaz als der große Spätorthodoxe, könnte man sagen, H-O-L-L-A-Z, und das Werk, das er als Compendium der Orthodoxie niedergelegt hat, Theologicum Systematicum. Acroamaticum, also dasjenige, was zu lehren ist. A-C-R-O-A-M-A-T-I-C-U-M. Dieses Werk ist, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, 1707 erschienen und war das bedeutendste, zusammenfassende Werk der altprotestantisch-lutherischen Orthodoxie. Schon in der nächsten Generation begann sich auch in der deutschen altprotestantischen Orthodoxie eine nicht unerhebliche Veränderung abzuspielen, wobei man sagen muss, dass hier verschiedene Einflüsse offenbar zusammengerieten und einen Umsturz im theologischen, im protestantisch-theologischen Denken verursacht. Auf der einen Seite ist unleugbar der Einfluss der westeuropäischen Philosophie und Religionsphilosophie. Schon in der Frühe des 18. Jahrhunderts haben die Schriften sowohl Spinozas als auch die Schriften von John Locke auf die spätorthodoxe Lehrbildung, Begriffsbildung einen nicht unerheblichen Einfluss ausgeübt. Das ist das eine Moment. Das andere Moment liegt innerhalb der protestantischen Theologie, wie sie in der Tradition gepflegt worden ist, selbst und berührt sich der Sache nach durchaus mit den religionsphilosophischen Intentionen, die aus Westeuropa nach Deutschland anströmten. Denn das gehört zu den erstaunlichsten Phänomenen, meine ich, der Geschichte der evangelischen Theologie in Deutschland, dass nach der Reformationszeit zwar in der Soteriologie und Ekklesiologie gewisse Verschiebungen von nicht unerheblichem Gewicht stattfanden, dass aber die übrigen Lotti der Theologie merkwürdig unverändert fortbestanden. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts konnte Melanchthon in der Kontroverstheologie formulieren, dass die Penitentia, also die Buße, und die Ecclesia, Kirche, die beiden kontroverstheologischen Schwerpunkte bilden, die in der Auseinandersetzung mit Rom vor allem zu bedenken seien. Buße, und das impliziert für ihn durchaus Rechtfertigung auch, und Kirche. Unverändert, mit einer merkwürdigen Beharrlichkeit unverwandelt, wurde übernommen sowohl die Lehre von Gott im engeren Sinn, als auch die Lehre von der Schöpfung und der Vorsehung. Hier tat sich so gut wie kein Unterschied auf zwischen der Spätscholastik, der nachreformatorischen Spätscholastik und der altprotestantischen Orthodoxie, sondern hier waren die Lehraussagen von einer überraschenden Einmütigkeit, so als sei die Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben keineswegs das, wie es in der Reformation behauptet worden war, konstitutive Zentrum des ganzen theologischen Denkens. Denn das muss überraschen, dass auf der einen Seite behauptet wird, der Locus de Justification, das Lehrstück von der Glaubensgerechtigkeit, ist das organisierende Zentrum alles theologischen Denkens. Und dennoch scheint sich dieses Zentrum keineswegs bis in alle Bereiche, in alle Sektoren, bis an die Peripherie theologischen Denkens ausgewirkt zu haben. Sondern man konnte hier auf eine Breite durch Scholastik und Reformation gleichmäßig fließende Tradition zurückgreifen auf eine allgemeine Gotteslehre, in der mit einiger Harmonie verbunden war die Vorstellung von einer rationalen Gotteserkenntnis und einer auf Offenbarung beruhenden Gotteserkenntnis. Diese Synthese hatte man eingegangen schon im zweiten nachchristlichen Jahrhundert und sie gehört zum Erbgut der christlichen Theologie aller Konfessionen über die Reformationszeit hinaus. Und zwar so, dass die allgemeine Behauptung war, die rationale, die natürliche Gotteserkenntnis, wie sie auch genannt werden konnte, ist eine nur partikuläre und eine in ihrer Partikularität sogar notwendigerweise falsche Gotteserkenntnis, wenn sie nämlich in ihrer Partikularität für sich genommen wird. Die natürliche Gotteserkenntnis vermag, wo sie auf sich selbst angewiesen ist, sich selbst nicht in ihrer Partikularität zu begreifen und tendiert deshalb notwendigerweise zur Totalisierung ihres eigenen Begriffs. Das aber ist die Aufspreizung des Besonderen, na, Allgemeines, das diesem Besonderen keineswegs angemessen sein kann. Die notwendige Restriktion erfolgt durch die Erkenntnis Gottes gemäß seiner Offenbarung, wie sie in der biblischen Tradition niedergelegt ist. Die vorzüglichsten Elemente dieser offenbarungsmäßigen Gotteserkenntnis sind einerseits der Heilswille Gottes und zum anderen die innere Trinität Gottes. Der Satz von der Dreieinigkeit Gottes und der Satz von der gnadenhaften Heilszuwendung Gottes zur Welt sind die beiden Propria der Offenbarungserkenntnis Gottes gegenüber einer natürlichen Gotteserkenntnis. Nun hat aber von Anfang an diese sogenannte natürliche Gotteserkenntnis, wie sie ausgebildet worden ist in der Spätphilosophie des Hellenismus, von früh an den Anspruch nicht unterlassen, die ganze und zureichende Erkenntnis des höchsten Wesens zu sein. Und im Grunde war es nichts anderes als die Symbiose von Sacerdotium der Kirche und Imperium des Reiches, wodurch dieser Totalitätsanspruch der alten Theologia Naturalis niedergehalten wurde und unter die Suprematie der Offenbarungstheologie gebeugt werden konnte. Diese Situation wurde radikal verändert in dem Augenblick, als die bis dahin bestehende Einheit der christlichen Kirche in Europa zerbrach in der Reformation. Hier wurde auf einmal das Christentum in sich selbst antagonistisch und es traten Elemente auf, die mit dem Anspruch auf die ganze Wahrheit einander auf das Äußerste befehdeten und bekämpften. In diesem Augenblick musste auch der beanspruchte Primat der Offenbarungstheologie gegenüber der Vernunfttheologie in der christlichen Theologie selber problematisch werden. Und es wurde die Frage nach dem Kriterium rechten theologischen Denkens mit einer Dringlichkeit akut, wie sie innerhalb des homogenen Traditionsstroms der Christenheit in Europa bis zur Reformation nicht gestellt worden war. Und hier entließ nun die rationale Theologie die innere Kraft ihrer Totalität, die ihr von ihrem Ursprung her, von ihrem philosophischen Ursprung her einwohnte. Sie schwang sich auf zu der Urteilsnorm über die Wahrheit von Sätzen, die innerhalb des Bereichs der Offenbarungstheologie formuliert worden sind Das heißt, die rationale Theologie schwankt sich auf zu der kritischen, Größe und Instanz, durch die allererst ausgemittelt werden kann, was im Raum einer biblischen Offenbarungstheologie als sinnvoller Satz zu gelten hat und was nicht als solcher gelten kann. Diese Wendung wurde auf das Nachdrücklichste unterstützt, gerade durch den Einfluss aus Westeuropa und aus einer Philosophie, die durchaus mit der Notwendigkeit des Gottesgedankens vertraut war und auch die Unerlässlichkeit einer religiösen Bindung endlichen menschlichen Seins an das Absolute zu rechnen gewohnt war. Das galt sowohl für die große Philosophie eines Spinoza, aber es gilt auch und nicht weniger für die weniger rationalistisch als vielmehr empiristisch eingestellte englische Philosophie. In England hatte bereits im 16. Jahrhundert Herbert of Shrewsbury, den man im Allgemeinen als den Vater des englischen Deismus bezeichnet, in seiner Schrift De Vera Religione gewisse Grundsätze einer natürlichen Religion aufgestellt, die als die unbedingt einzuhaltenden Richtlinien angemessenen Denkens an Gott sollten zu gelten haben. Und in der Folgezeit sind diese Prinzipien im Einzelnen zwar gelegentlich modifiziert worden, auf ihre Inhaltlichkeit ist im Grunde auch nicht näher einzugehen, denn das Entscheidende ist, dass hier damit gerechnet wird, es gibt so etwas wie natürliche Ideen des menschlichen Geistes, die für ihn selbst, für seine Identität so notwendig sind, dass auf sie zu verzichten gleichbedeutend ist mit der Verwandlung der Vernunft in ihr schieres Gegenteil. Und zu diesen unabdingbaren, konstitutiven Elementen menschlicher Vernunft gehört die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis des rechten Verhaltens des Menschen zu diesem absoluten Wesen. Und auf dieser Basis hat sich in England bis ins 17. Jahrhundert hinein, als Terminus ad quem wäre hier etwa John Locke zu nennen, mit seinen Schriften aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, auf dieser Basis hat sich in England eine dezidierte, energische Kritik an der christlichen, dogmatischen Religion entwickelt. Es war dies, und in Frankreich hat sich diese Kritik noch radikaler gestaltet als in England. In England, kann man sagen, war sie mit einer gewissen Gelassenheit noch vorgetragen worden. Und in den Schriften von Locke werden sie wie austauschbare Alternativen angeboten finden, dass einerseits aufgrund der Offenbarung oder aber auch aufgrund der natürlichen Einsicht diese und jene moralische oder religiöse Grundbestimmung verbindlich sein müsse für jeglichen denkenden menschlichen Geist. Natürliche Vernunft oder übernatürliche Offenbarung macht keinen Gegensatz für Locke aus, sondern bedeutet eine verträgliche Alternative unter der Voraussetzung, dass innerhalb der Offenbarungsaussagen kein Satz aufgestellt wird, der mit einem nachweisbaren Satz der vernünftigen Religion in einem Widerspruch, und zwar in einem ausschließenden Widerspruch, steht. Das Prinzip der Widerspruchslosigkeit ist das ganze und einzige Erfordernis, das aufgestellt wird, wenn es um die Verträglichkeit von Offenbarungsaussagen und von Aussagen der rationalen Theologie geht bei Locke. In Frankreich hat sich die Religionsphilosophie schon früh sehr viel kritischer und skeptischer entwickelt. Hier wäre zurückzugreifen auf den Denker, der gemeinhin als Repräsentant des historischen Skeptizismus. Genannt wird nämlich Pierre Bayle mit seinem Dictionnaire Historique et Critique, wobei zu sagen ist, dass Bayle eine ungemein dialektische Position in diesem Diktionär bezogen hat, gegenüber den traditionellen christlichen Glaubenswahrheiten. Er vertrat und konnte vertreten auf der einen Seite eine konsequente, rationale Theorie, die in der Tat dann auch restlos ausschließen musste, alles, was an christlichem Traditionsgut in der Kirchenlehre vorhanden war. Aber mit derselben Stringenz vermochte es Bayle, sich auf den Standpunkt der Offenbarungstheologie zu stellen, um von hier aus die Wiedervernünftigkeit der reinen, der bloßen, der philosophischen Vernunft darzulegen. Es ist also keineswegs ein einseitiger, sondern man möchte was sagen, es ist ein doppelseitiger, ein zweiseitiger Skeptizismus, der von Bayle vorgeführt worden ist. Für beide Standpunkte will er den Nachweis führen, dass sie in sich selbst durchaus konsistente Gedankengebilde und geistige Welten zu entwickeln vermögen, aber dass sie keineswegs miteinander in Einklang zu bringen seien. Dieses Nicht-Miteinander in Einklang zu bringen sein, ist der Anfang der Differenz zwischen der Aufklärungsphilosophie in puncto Religion, wie sie sich in England und in Frankreich entwickelt hat. Denn in England hat man auf der Basis des Shrewsbury und vor allem auf der Basis von John Locke immer mit der Verträglichkeit beider Erkenntnisquellen und Stämme gerechnet und hat keine dieser Erkenntnisquellen zu einem integralen System organisiert, das das andere mit Notwendigkeit ausschließen müsste. Aus dem Ansatz von Bayle wurde jene radikale Religionskritik der französischen Aufklärung, die mit der totalen Verwerfung und Negation jeglichen Wahrheitsanspruchs der Offenbarungsreligion und kirchlichen Lehre am Ende gearbeitet hat. Von Voltaire ist die berühmte Formel bekannt, mit der er seine Briefe seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zu unterzeichnen pflegte, an wem auch immer er sie schrieb: Écrasez l'enfant. Rottet sie aus, dieses schamlose Gebilde der Kirche. Eine Position, die er übrigens aus sehr konkretem Anlass bezogen hatte, nämlich anlässlich der Tatsache, dass ein reformierter Kaufmann aus Toulouse von der französischen Inquisition des Sohnesmords angeklagt wurde und trotz erweisbarer Unschuld hingerichtet wurde. Von diesem Augenblick an wurde Voltaire, der von zwei Söhnen dieses geflohenen Kaufmanns Calas angerufen wurde um Vermittlung. Von diesem Zeitpunkt an wurde Voltaire zu einem unerbittlichen Feind und Gegner des dogmatischen Kirchentums in Frankreich und überhaupt in Europa insgesamt. Ein individuelles Moment, das hier zu prinzipieller Einstellung genötigt und geführt hat. Und das dürfte wiederum eines der Kennzeichen auch sein für das Denken der Aufklärung, das nämlich nicht aus abstrakten, allgemeinen Prinzipien deduzierend verfahren wird, sondern das aus sehr konkreten Ereignissen und Vorgängen die prinzipiellen Konsequenzen gezogen werden. Konsequenzen, die dann allerdings auch den Charakter der schlechten Unversöhnlichkeit an sich haben, so wie das bei Voltaire in der Fall gewesen ist. In Deutschland hat sich weder die milde englische Aufklärung in dem Punkt der Religionsphilosophie voll zur Geltung gebracht, noch und erst recht nicht die radikale französische Religionskritik, die erst recht ihre scharfe Ausprägung erfahren hat, bei gewissen sogenannten Materialisten der französischen Aufklärungsphilosophie, wie Helvetius oder Feuerbach. Sondern in Deutschland blieb man im Wesentlichen tatsächlich auf dem Punkt stehen, dass man die kirchliche Lehre als eine unverzichtbare Religionsdoktrin gelten ließ, und zwar als eine im öffentlichen Leben unverzichtbare Religionsdoktrin. Man unterschied von dieser öffentlichen Religionslehre durchaus eine solche Religionsauffassung, die nicht der breiten Masse zugestanden wurde, sondern die nur den gebildeten Einzelnen der Gesellschaft konzertiert wurde. Man unterschied, wenn Sie so wollen, zwischen einer persönlichen Religiosität, einer individuell persönlichen, und einer öffentlich-allgemeinen Religionslehre. Und im Hintergrund dieser Unterscheidung stand die Auffassung, dass die Religion in ihrer öffentlich-kirchlichen Gestalt auf das engste zusammengehen müsse mit der Institution, der politischen Institution des Staates. So wie der Staat den Bestand und die Erhaltung der Kirche zu garantieren in der Lage ist und verpflichtet, so muss auch die Kirche in ihrer öffentlichen Lehre nicht nur religiöse Wahrheiten dem Volk vermitteln, sondern in einem vorzüglichen Sinne auch die moralischen Wahrheiten dem Staatsbürger zu vermitteln, sich bemühen. Das heißt, es ist Aufgabe der Kirche, den der Obrigkeit gegenüber loyalen Staatsbürger zu erziehen. Das war die Vorstellung, Auffassung, die durch die gesamte Aufklärungstheologie sich ziemlich hindurchzog und einer der wenigen, der aus dieser Front ausscherte, war schon früh Herder, der mit Abscheu diese Depravierung der Religion geißelte, nämlich ihre Entwertung zu einem bloßen Mittel, ein unendliches, wird zum Mittel eines endlichen Zwecks herabgewürdigt, und Herder empfand das als die Perversion der Bestimmung des Menschen selber. Aber er war in dieser Beziehung zweifellos ein Einzelner gegenüber dem allgemein eingerichteten Betrieb kirchlicher Lehre am theologischen Fakultäten und auch innerhalb der Kirche selbst. Diese Einstellung war auf das nächste verbunden, diese Einstellung gegenüber der notwendigen Zusammengehörigkeit von politischer Einrichtung des öffentlichen Gemeinwesens Staat und der öffentlichen Institution der Kirche. Sie war auf das engste verbunden mit dem anderen Verhältnis zwischen Religion auf der einen Seite und Kultur auf der anderen Seite. Während sich auf der ersten Bahn eine gewisse, man könnte sagen, Generalisierung, Anschwörung auf einen allgemeinen Dogmatismus herausbilden konnte, war die Verbindung von Religion und Kultur, die mit der Aufklärung einsetzte, eine sehr viel stärker ins Individuelle tendierende und neigende. Die Verbindung von Politik und Religion ist eine öffentliche Staatsangelegenheit. Die Verbindung von Kultur und Religion hingegen ist eine Frage der individuellen Lebensform. Und diese Tendenz zur Individualisierung, die innerhalb der Aufklärungstheologie und der ihr entsprechenden Frömmigkeit entstand, diese Verbindung berührte sich durchaus und war keineswegs ein abstrakter Gegensatz gegenüber dem Pietismus, der ebenfalls aus dem Widerspruch gegen die Orthodoxie, gegen den Doktrinalismus hervorgegangen war. Sondern in diesem Punkt, der auf individuelle Lebensformung und Lebensbildung abzielenden Auffassung von Religion, in diesem Punkt berührte sich Aufklärungsfrömmigkeit und Pietismus durchaus bei aller Gegensätzlichkeit in der Frage der Einschätzung der Schrift Alten und Neuen Testaments als der authentischen Grundlage christlich-religiöser Wahrheit. Diese Situation in der Aufklärungstheologie hat einige, wie ich meine, zentrale Themen, die in der Folgezeit von eminenter Bedeutung geworden sind, an den Tag gebracht. Gegensätze, die sich zunächst noch sehr konkret darstellten, die aber zunehmend an grundsätzlicher Bedeutung gewonnen haben. Ein unentbehrliches Element offenbar des Aufklärungsdenkens war der Widerspruch seiner Philosophie gegen das überkommene kirchliche Lehrwesen. In diesem kirchlichen Lehrwesen war miteinander verschlungen das Element der Tradition und der Autorität. Die Institution der Kirche stand ein für die Gültigkeit der überkommenen Tradition und die heilige Tradition sanktionierte die bestehende Institution. Dieses Syndrom von Institution, Autorität und Tradition war das vorzüglichste Element und das vorzüglichste Objekt der Kritik der philosophischen Aufklärung. Denn hier wurde eine aus der Vergangenheit herrührende Informationsquelle zum Garanten der Wahrheit erhoben, unerachtet der Einsichtigkeit des überlieferten Lehrgutes. Nicht das Selbstverstehen dessen, was in die Gegenwart überliefert ist, sondern die Herkunft des Überlieferten sollte das Kriterium der Wahrheit abgeben. Und wenn ein Moment für das Denken der Aufklärung charakteristisch gewesen ist und bis in die Gegenwart geblieben ist, so zweifellos dies, dass das Selbstdenken und das eigene Einsehen ein unerlässliches Moment des Wahrheitsbewusstseins zeigt. Wo es nicht gelingt, das Bewusstsein von Wahrheit zu verbinden mit dem Selbstbewusstsein des wahrheiterkennenden Subjekts, ist der Anspruch der auf Wahrheit, der erhoben ist, zurückzuweisen. Wäre die Übernahme des Wahrheitsanspruchs nichts anderes als die Selbstaufopferung der Vernunft zugunsten einer in ihrer Vernünftigkeit undurchschaubaren Tradition, selbst wenn diese Tradition vernünftig wäre. Selbstbewusstsein, eigene Einsicht, ein unerlässliches Element, ein konstruktives Element der Wahrheitsfindung und des Wahrheitsbewusstseins. Dieser Punkt bildete den Kern, wie ich meine, des Angriffs, des entschlossenen Angriffs der Aufklärung gegenüber dem Komplex der kirchlichen Lehre und Tradition, und zwar in Frankreich vor allem gegenüber dem Katholizismus, der der erklärte und hauptsächlichste Gegner der Aufklärung gewesen ist. Dort, wo der Protestantismus die Vorherrschaft hatte, konnte es durchaus zu Verbindungen, zu friedfertigen, wenn ich so sagen darf, friedfertigen Verbindungen von Aufklärungsphilosophie und kirchlicher Lehre kommen. In Frankreich gegenüber dem Katholizismus war diese Koalition offenkundig undenkbar und dort bildet sich dann auch der Gegensatz in ihrer Schroffheit und Schärfe aus. Das Selbstdenken, die eigene Einsicht, die eigene Vernunft, das eigene Bewusstsein, die eigene Erfahrung, sie sind, wenn nicht grundlegend für die Wahrheitserkenntnis, so doch mindestens eine unverzichtbare Komponente in der Erkenntnis der Wahrheit. Wir werden später bei Hegel noch sehen können, wie er gerade in der Veränderung dieser Konstellation ein wesentliches Verfallsmoment der Aufklärung meint feststellen zu können. Aber diese drei Größen, Autorität, Institution und Tradition, sind zunächst einmal auf dem religiösen Sektor Angriffsziele der Aufklärungskritik. Und in Westeuropa sind mit diesem Angriffsfeld verbunden durchaus auch die politischen Elemente, die politischen Institutionen. Hier ist es die absolutistische Monarchie, die der Gegenstand der politischen Philosophie und Kritik der Aufklärung geworden ist. Symptomatisch dafür ist die Auseinandersetzung, die in England stattfand, zwischen dem absolutistischen Entwurf, den Thomas Hobbes in seinem Leviathan vorgelegt hatte, und den Untersuchungen, die John Locke um 1690 über die Regierung, Treatises on Government, vorgelegt hatte, worin er mit Hobbes einig in der Vertragstheorie, dennoch die absolutistische Konsequenz von Hobbes nicht teilte und meinte ziehen zu müssen, sondern durchaus an dem Gedanken der Volkssouveränität so weit festhielt, dass es dem Volk eines Staates in allen Stücken und in allen Zeiten vorbehalten bleibt, prüfend und kontrollierend die Regierung zu überwachen. Während Hobbes aus der Vertragstheorie, die begründet war auf dem Gedanken, dass aus dem Prinzip der Selbsterhaltung aller notwendigerweise ein Krieg aller gegen alle werden müsse, der, damit das Prinzip der Selbsterhaltung nicht dahin falle, durch einen Vertrag beendet werden müsse, dieser Kriegszustand. Daraus hatte Hobbes die absolutistische Konsequenz gezogen, dass eine Zentralgewalt gebildet werden muss, die den grenzenlosen Expansionsdrang des Selbsterhaltungsbetriebs aller Einzelnen zu zügeln und zu bändigen hat. Im Unterschied zu Hobbes entwickelte Locke gegen dieses absolutistische Moment eine liberalistische Variante, wenn ich so sagen darf. Eine liberalistische Variante, in der die Aufsichtsfunktion der Volksvertretung gegenüber der Regierung das grundlegende Element blieb, zumal Locke, und das wiederum im Unterschied zu Hobbes, nichts von der Grundauffassung des Antagonismus aller gegen alle ausging, sondern einen Naturzustand sich vorstelle, in dem jeder durch Arbeit sich um Eigentum bemühe. Das ist der Naturzustand. Durch Arbeit erwirbt sich der Einzelne einen bestimmten Anteil an dem zum Leben notwendigen Gemeingut. Und nur in Ausnahmesituationen tritt das ein, was bei Hobbes als Naturzustand des Menschen geschildert worden war, nämlich der Gegensatz und der tödliche Konflikt. Diese, wenn Sie so wollen, optimistische Sicht des Homo Naturalis bei Locke war für ihn die Basis zur Entwicklung in politischer Richtung eines parlamentarischen Liberalismus, wie er sich in England allmählich ausgebildet hatte und seine endgültige Sanktionierung in der Glorious Revolution von 1688 gefunden hatte. Und in religiöser Hinsicht war es das Postulat der unbedingten Toleranz, die zu üben sei. Er hat, so wie er den Liberalismus auf dem Gebiet der Politik in seiner parlamentarischen Gestalt zu dem eigentlichen Staats- und Regierungssystem dargestellt und entwickelt hat, so hat er die religiöse Toleranz als die einzig verträgliche Möglichkeit und die einzig vertretbare Möglichkeit auf dem Gebiet der religiösen Überzeugungen dargestellt. Das setzt allemal voraus, dass Religion für Locke nur in Betracht kommt als die subjektive, individuelle Überzeugung, die nicht mit dem Anspruch der Übertragung und der Wahrheit hin auf andere verbunden werden darf. Und Locke konnte diese Idee der religiösen Toleranz eben auch bis zu dem Punkt in der Theorie jedenfalls entwickeln, dass auch kein Gegensatz mehr auftreten musste zwischen der geschichtlichen Religion des Christentums und der natürlichen Religion der gemeinmenschlichen Natur. Darin nahm Locke innerhalb der Religionsphilosophie Englands zweifellos eine besondere Stellung ein, denn die radikaleren Vertreter der Religionskritik, die radikaleren Vertreter des Theismus, waren durchaus der Auffassung und Meinung, dass eine solche Komplementarität im Grunde nicht denkbar ist zwischen Christentum und natürlicher Religion, sondern dass im Grunde nur der Gedanke philosophisch konzipierbar ist, dass in dem Christentum eine historische Einkleidung der allgemeinen Menschheitsreligion vorliege und dass es die Aufgabe des gegenwärtigen Bewusstseins sei, diese historische Einkleidung aufzulösen und die unveränderlichen Grundwahrheiten der Religion, die mit der menschlichen Natur verbunden sind, zu entbinden und in der für diese Zeit angemessenen Form zur Darstellung zu bringen. Diese Tendenz in der Religionskritik, in der gemäßigten Englisch, in der radikalen französischen Form, diese Religionskritik hat zweifellos auch sehr konkrete historische Gründe und Anlässe. Immerhin hat Europa im 17. Jahrhundert eine schauerliche Verwüstung erlebt, die als Religionskrieg begann und als rein imperialer Machtkrieg am Ende auslief. Nicht nur war die Überzeugungskraft der christlichen Überlieferung durch die Spaltung der Reformation in Zweifel gezogen worden, sondern noch stärker stieß offenbar den Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts die Erinnerung an die Schrecken des 30-jährigen Krieges, der Europa verwüstet hat, auf. Und diese Erinnerung und diese Erfahrungen haben aus konkretem Anlass die Frage nach der Wahrheit der Religion in einer Dringlichkeit aufsteigen lassen, wie sie in der Orthodoxie so durch historische Empirie noch nicht hervorgetrieben worden war. Überraschend dabei bleibt es, dass man keineswegs gegen Religion generell einen Krieg entfesselt hat, sondern dass man durchaus es nach wie vor für eine Unerlässlichkeit hielt, dass zur echten Ausbildung menschlichen Seins und Lebens der Zusammenhang zwischen diesem endlichen irdischen Dasein und dem ewigen Wesen, dass dieser Zusammenhang seine bestimmte Regelung erfahren müsse, die in der wahren Religion zustande gebracht werden. An diesem Gedanken geht man fest. Insofern war die Aufklärung keineswegs einfach eine Bewegung, auch in ihrer religionskritischen Komponente, eine Bewegung der Negation von Religion. Wohl aber war es die Negation der historischen Gestalt christlicher Religion als der allein wahren und verbindlichen Form religiösen Geistes. Es war ein Kampf gegen die christliche Kirche, gegen das dogmatische christliche, gegen das dogmatische kirchliche Christentum, nicht gegen die Religion im Allgemeinen, sondern die Bemühung ging im Gegenteil dahin, gewissermaßen aus der Überlieferungsmasse des Christentums den Rocher de Bronze, den festen Kern religiöser Wahrheit und Gewissheit zu ermitteln und alles, was zeitbedingte Verkleidung und Verhüllung im Laufe der Tradition geworden ist, abzustreifen und damit eine notwendige Reinigung, eine echte Aufklärung des Christentums auch zu betreiben. Eine Durchleuchtung des Christentums auf seinen wahrhaft religiösen Kern hin. Diese religionskritische Absicht der Aufklärung, die sich in erster Linie gegen Klerikalismus und Dogmatismus gerichtet hat und die auf der Ebene der politischen Philosophie ihr Pendant in der Kritik des Absolutismus hatte, gewann auf einer dritten Ebene in Westeuropa jedenfalls wiederum eine neue Nuance dadurch, dass das mit dem politischen Absolutismus verbundene System der physiokratischen Schule eine Ablösung erfuhr durch den ökonomischen Liberalismus von Adam Smith und David Ricardo. Wie das System des parlamentarischen, der parlamentarischen Regierung auf dem politischen Sektor die Ausprägung des liberalistischen Geistes gewesen ist, so der Gedanke und die Erkenntnis, dass das eigentlich wertschaffende Element auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Ökonomie, die Arbeit sei, so wurde dieser Gedanke zum Grundgedanken des ökonomischen Liberalismus und als solcher formuliert von Adam Smith. Die Physiokraten waren der Auffassung, dass das wertschaffende Element eigentlich der Grund und Boden sei. Und Smith hatte die Theorie umgedreht und entwickelt dahin, die Aufnahme und Berücksichtigung der in England bereits eingetretenen und beginnenden Industrialisierung, dass es die menschliche Arbeit sei, durch die allererst wirtschaftliche, ökonomische Werte geschaffen würden. Und auf dieser Basis, die im Grunde parallel läuft, den Vorstellungen, die auch Block entwickelt hat, auf dieser Basis hat Smith die, wenn ich so sagen darf, Nationalökonomie der Aufklärung der ersten Phase vorgetragen und entwickelt. Auf dem Gebiet der Religion oder der Bildung Toleranz und Anerkennung der individuellen Überzeugung gegenüber jeglichem Gewissenszwang. Keine Indoktrination durch die Öffentlichkeit, sondern unbedingte Anerkennung und Achtung subjektiver, individueller, moralischer Überzeugung und Wissenschaft.